Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das bin ich. Zusammen mit vielen anderen Menschen stehen wir dicht an dicht in einem Konzertsaal in Köln. Wir bejubeln und beklatschen drei eigentlich fremde Männer, die sich durch die Menschenmenge auf die Bühne zwängen. Die meisten Menschen sind oder waren schon einmal von irgendwem oder irgendetwas Fan. Mich persönlich begleitet diese Band schon viele Jahre. Ich habe ihre Platten zu Hause, kann die meisten ihrer Texte fast fehlerfrei mitsingen und war zugegeben doch schon etwas aufgeregt, als der Sänger nur einen Meter neben mir vorbeigegangen ist.
Warum werden wir zum Fan? Zwischen Identität, Fanatismus und Zugehörigkeit. Von Johanne Burkhardt.
Fans haben oft eine tiefe emotionale Bindung. Sei es zu den Charakteren einer Fernsehserie oder einer Sportmannschaft. Obwohl sie ihnen nur sehr selten persönlich begegnen. Sie kaufen Fanartikel, verpassen kein einziges Spiel oder sie tanzen und singen in einem dunklen und stickigen Konzertsaal. Aber warum machen sie das überhaupt? Warum und wie werden sie zum Fan? Systematisch und wissenschaftlich werden diese Fragen noch gar nicht so lange untersucht, obwohl Fans ein zeitloses Phänomen sind. Schon in der Antike gab es begeisterte und leidenschaftliche AnhängerInnen, etwa der Olympischen Spiele. Ein jüngeres Beispiel sind die Fans des jungen Werthers. Neben dem Erfolg von Goethes Roman und den berüchtigten Nachahmern beobachtet der Medienwissenschaftler André Martin einen Markt mit, heute würde man sagen, Werther-Fanartikeln. Etwa Bildern, die Szenen aus dem Roman zeigen oder Medaillons und Ringe. Schon damals konnten Fans ihre Fanliebe direkt am Körper tragen und nach außen präsentieren. Natürlich hat damals aber noch niemand von Fans gesprochen.
Fans und Fankulturen sind etwas, was gesellschaftlich eher so weit verbreitet sind. Aber auf der anderen Seite, und das ist tatsächlich das Erstaunliche, über viele Jahre in der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung eigentlich eine eher untergeordnete oder gar keine Rolle gespielt haben.
Das sagt Dr. Matthias Völker. Er hat als Sozialisationsforscher an der Georg-August-Universität in Göttingen unter anderem zu Identität und Fansein geforscht.
Ein Kollege, Thomas Schmidt-Lux, der hat das schön zum Ausdruck gebracht in einem Zitat, dass Fans zwar auf der einen Seite für die akademische Welt irgendwie auch amüsant sind und unterhaltsam, aber allzu nah will man ihnen dann doch nicht kommen. Das ist sehr zugespitzt, aber das hat über lange Zeit tatsächlich so diese Erforschung von Fans und Fankulturen eigentlich letztendlich gerade im deutschsprachigen Raum charakterisiert.
Hinzu kommt, dass Gruppen von Fans, auch Fandoms genannt, komplex sind und sich wiederum in Untergruppen einordnen lassen. Fandoms können sich in ihren Motivationen, Emotionen und Praktiken teilweise stark voneinander unterscheiden. Einfach gesagt ticken etwa Fußballfans zum Teil anders als Serienfans und haben andere sogenannte Fanpraktiken. Deshalb betrachtet die Fanforschung häufig nur eine einzelne Fandom pro Studie. Wenn ich darüber nachdenke, warum und wie ich zum Fan geworden bin, würde ich spontan sagen, mir gefiel die Musik. Aber wie sieht das bei anderen Fans aus?
Hallo.
Hi, Alex.
Ein ländlicher Ort in der Nähe von Freiburg. Hier in einem großen Einfamilienhaus lebt Alex zusammen mit seinen Eltern. Er ist 21 und studiert im zweiten Semester Kulturanthropologie an der Uni Freiburg.
So, da geht's in mein Zimmer rein.
Also ich finde es schon mal total lustig zu sehen, dass wenn man hier so allein schon in deine Zimmertür reinguckt, es ist schon so eine kleine Höhle und ich sehe wirklich fast keinen freien Zentimeter Wand,
ja,
weil alles mit irgendwas voll gehängt oder geklebt ist. Okay, man hört auch, es wird schon wesentlich dumpfer.
In dem knapp 10 Quadratmeter großen Zimmer mit Dachschrägen ist vom Teppichboden bis zur Decke alles voll. Mit Bildern, Fanschalen, Tickets, Büchern, Ausschnitten, Handschuhen und vor allem Trikots.
Ja, man sieht hier in erster Linie Trikots. Das ist so meine größte Leidenschaft. Ja, es sind auch alle Heimtrikots seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg vom SC Freiburg, die ich hier hängen habe. Sind jetzt dieses Jahr 30 Jahre, aus den letzten 30 Jahren, haben wir hier alles Mögliche hängen.
Wie viele Trikots hängen denn hier, weißt du das?
Ich müsste echt mal wieder zählen.
Also wann hast du das letzte Mal gezählt?
Das ist, glaube ich, schon wieder 2 Jahre her.
Und wie viele waren es da?
50, aber ich denke, das könnte sich locker verdoppelt haben. Also es sind auch einige wirklich besondere Sammlerstücke dabei. Also Dinge, die zum Teil von Spielern und Trainern getragen wurden, die ich dann persönlich bekommen habe. Wow. Zum Beispiel da vorne von Nils Petersen.
Die 18.
Genau, die in Freiburg mittlerweile absoluten Legendenstatus hat. Der hat ja genau heute vor einer Woche bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden möchte. Es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, aber irgendwie ist es für uns Freiburg-Fans doch ein ganz schöner Stich ins Herz, dass der jetzt aufhört.
Macht es dich traurig?
Ja, total. Also ist für mich auch ein elementarer Teil meiner Fußballjugend.
Ja, sogar signiert für Alex.
Genau.
Schön.
Das hat er mir damals von zu Hause zum Training mitgebracht, dieses Trikot, nachdem ich ihm ein halbes Jahr hinterhergerannt bin, weil ich das Teil unbedingt haben wollte. Und deswegen, diese Trikots sind natürlich dann was ganz Besonderes, weil die einfach auch eine Geschichte erzählen. Die kannst du nicht kaufen. Und deswegen ist das auch ein Trikot, das wird wahrscheinlich, solange es mich gibt, nicht aus meinen Händen verschwinden.
Fans werden in der Forschungsliteratur als Menschen beschrieben, die eine langfristige, leidenschaftliche Beziehung zu einem ganz bestimmten Fangegenstand eingegangen sind. Also einem Gegenstand, mit dem sie sich nicht nur identifizieren, sondern in dem sie vor allem auch viel, also Zeit und Geld an der Stelle auch investieren. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt dabei, zu dem sie eine emotionale Bindung und Beziehung letztendlich auch aufbauen.
So der Sozialisationsforscher Matthias Völker.
Und das Spannende ist, dass Fans eben im Verlauf dieser Fansozialisation oder dieses Fanseins Praktiken entwickeln, aber eben auch auf bestimmte Codes und Symbole zurückgreifen, um eben ihr Fansein sozusagen nach außen zum Ausdruck zu bringen und das eben auch symbolisch vermittelt zu präsentieren, sich zu inszenieren und letztendlich auch zu vermitteln und darzustellen, wer sie eigentlich sind und als wer sie letztendlich auch gesehen werden wollen.
Ich bin zu einem gewissen Grad verrückt danach, aber ich möchte das auch. Ich möchte wirklich, dass es ein zentraler Teil von mir ist. Es vergeht mittlerweile, glaube ich, auch echt kein Tag, an dem ich mal nicht daran denke, wie das nächste Spiel ist oder zwischen den Saisons, wie jetzt die Saison war, wie die nächste Saison sein wird.
Es ist ja auch was man Fans gerne zuschreibt, so ein Fanatismus. Es berücksichtigt aber die Menschen nicht, die es letztendlich betrifft, nämlich die Fans, für die das alltägliche Praktiken sind und für die das zu ihrem Alltag gehört und für die dieser Fangegenstand eine ganz ureigenste Bedeutung letztendlich hat.
Diese Bedeutung entsteht für Fans aber erst mit der Zeit. Zeit, in der sich Fans immer wieder und immer aktiver mit dem Fangegenstand auseinandersetzen. Matthias Völker hat diesen Prozess etwa bei Star Wars Fans untersucht.
Ja, also wir hatten auch Interviews geführt mit Menschen, die weit über 50 waren und die von ihrer Zuneigung, ich kann schon sagen Liebe eigentlich, zu diesem Gegenstand, zu diesem Fangegenstand, die sich da über die Jahre entwickelt hat. Aber es ist dann natürlich nicht nur der Gegenstand, die Filme, sondern es sind die Bedeutungen, die da eigentlich produziert werden, die Fans selber in ihrer eigenen Auseinandersetzung mit diesem Fangegenstand hervorbringen. Aber eben, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, eben auch gerade in der Auseinandersetzung mit anderen Fans oder in der Beziehung mit anderen Fans, was da für Bedeutungen hervorgebracht werden.
Es gibt ja auch ganz viele Fangesänge, in denen es auch wirklich um Liebe geht. In Freiburg gibt es einen Fangesang, der heißt, oh du verdammt schöner Sportclub aus Freiburg, was bin ich stolz, habe ich dich entdeckt, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bin vom Virus schon längst angesteckt. Und ich glaube, das sind so Texte, die relativ gut verdeutlichen, wie das Ganze so ist. So ein Virus, irgendwann hast du es in dir drin, dann ist noch so Inkubationszeit, in der du dann schon so ein bisschen merkst, so oh, es fängt an und dann irgendwann bist du halt voll drin.
Aber warum lassen wir uns vom Fanvirus anstecken? Wie bekommt etwas eigentlich so Banales wie ein Bandshirt oder Trikot eine so große Bedeutung für jemanden? Wie entsteht eine so emotionale Bindung, dass manche sogar von Liebe sprechen? Eine Liebe, die auch dann noch hält, wenn die Lieblingsmannschaft ein Spiel verliert.
Also es war ganz verrückt. In meiner Kindergartenzeit war es so, alle um mich herum im Fußballfieber immer diskutiert, ja, warst du am Wochenende im Stadion, wie hat der SC Freiburg gespielt? Mir ging es beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Und das Paradoxe ist ja, muss man sich mal vorstellen, ich habe in Hörweite zum jetzt mittlerweile alten Dreisamstadion gewohnt. Man hat dann immer den Torjubel der Fans gehört. Also man wusste immer, wenn ein Tor gefallen ist. Und mich hat es null interessiert.
Als Alex dann in der Grundschule ist, fangen seine Freunde an, zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 Fußballkarten zu sammeln. Alex wird neugierig.
Also jede Pause war einfach eine Tauschbörse. Und dann irgendwann habe ich auch mal meine ersten Fußballbildchen gekriegt und habe dann gedacht, ja, komm, sammelst du mal die Dinger. Aber es war, glaube ich, dann schon so ein bisschen in der Schule einfach das Umfeld, dass du dann irgendwann doch gemerkt hast, das muss ja irgendeinen Reiz haben, wenn alle das toll finden.
Das soziale Umfeld kann enormen Einfluss darauf haben, ob und von was wir Fan werden. Wer in einem Fanhaushalt aufwächst, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit selbst Fan. Im Fall von Alex waren es die Schulfreunde. Die Interessen der Peer Group spielen vor allem in der Jugend eine wesentliche Rolle, sagt Sozialisationsforscher Matthias Völker. Denn in der Jugend beginnt sich die eigene soziale Identität herauszubilden. Man möchte herausfinden, wer man selbst ist und sich von manchen Gruppen abgrenzen. Zu anderen wiederum möchte man dazugehören.
Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Also ich meine, im Erwachsenenalter ist es ja, glaube ich, immer eine Herausforderung, sich nochmal in diese Phase der Adoleszenz da nochmal reinzuversetzen. Aber was das für eine Phase der Verwirrung war und für eine Phase der Suche und wie schwierig das eigentlich auch für Jugendliche ist, so ihren Platz in der Welt zu finden. Und was das auch für eine herausfordernde Zeit oder Lebensphase letztendlich an der Stelle auch ist.
Und Fansein eignet sich gut dafür, seinen Platz in der Welt zu finden. Von einigen Forschenden wird es sogar als Ersatzreligion beschrieben, wenn auch mit einem Augenzwinkern.
Was gerade in der Adoleszenz eine wichtige Rolle spielt, ist der Gruppenbezug. Also das eben nicht nur allein damit konfrontiert zu sein, sondern andere zu finden, die vor den gleichen Problemen und Herausforderungen stehen. Und dann im Ausleben dieses Fanseins da auch so einen Ankerpunkt auf der einen Seite zu finden, aber vielleicht auch so ein Ventil.
Wer Fan ist, erfüllt damit ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Die Wissenschaft spricht dabei auch von dem sogenannten Sense of Belonging. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl kann wiederum unsere Identität formen. Je stärker man sich einer Fandom zugehörig fühlt, desto stärker identifiziert man sich auch mit ihr. Zu dem Schluss kommt etwa eine Studie von 2017, die unter anderem die Zugehörigkeit und Identifikation von College-Basketball-Fans untersucht hat.
Und dann mit dieser WM hat es mich halt vollgepackt, so diese Dynamik, die ein eigenes Turnier entwickelt. Deutschland, glaube ich, das erste Spiel 4:0 gegen Australien gewonnen. Das war dann schon gleich so ein Euphorie-Kick.
Durch die Zugehörigkeit und Identifikation fühlt sich etwa der Sieg der Lieblingsmannschaft an wie ein eigener Erfolg. Eine Befragung unter College-Studierenden aus dem Jahr 2019 zeigt, dass es das Selbstbewusstsein sogar Tage später noch positiv beeinflusst, wenn die eigene Mannschaft gewinnt. Doch wie entscheiden sich Sportfans für eine Lieblingsmannschaft?
If you were to say, give me the first probably biggest predictor of being a fan, it's probably location.
Wenn du mich fragen würdest, was der größte Prädiktor für einen Fan ist, ist es wahrscheinlich der Ort.
Sagt der Psychologieprofessor an der Oregon State University, Regan Gurung. Als Sozialpsychologe analysiert er das Verhalten und Erfahrungen von Fans im sozialen Kontext.
And this is for teams in particular, right? For teams.
Das gilt für Mannschaften im Speziellen. Wenn du etwa in New York geboren und aufgewachsen bist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du die New York City Mannschaften unterstützt. Also das ist ein großer Einflussfaktor.
Die Nähe zum SC Freiburg war schon so ein bisschen da, weil das halt einfach der Verein war, den man kannte. Und ich habe mir schon damals gedacht, ist cool, ist nicht selbstverständlich, dass man einen Bundesliga-Verein direkt vor der Nase hat.
But then beyond that, it goes to preferences and, you know, do they share my values?
Aber es geht darüber hinaus. teilen sie meine Werte. Und oft ist es so, dass man von etwas Fan ist, weil man dieselben Werte teilt.
And very often it's like, I like these people because of their values and hence I'll support the team.
Auch so wird das Fansein Teil unserer Identität. Glauben etwa Fans, ihrem Fangegenstand ähnlich zu sein, etwa in Werten und Überzeugungen, fällt es tendenziell leichter, sich mit der Zeit damit zu identifizieren. Im Fall von SC Freiburg-Fan Alex ist es die Bescheidenheit des Vereins, die ihn anspricht.
Je näher, also je länger du dran bist, je näher du rankommst, merkst du dann erst, so war es jetzt beim SC Freiburg, dass es halt schon ein besonderer Verein ist. Dieser Verein, der eigentlich von seinen finanziellen Mitteln her lange Zeit in der Bundesliga überhaupt nichts zu suchen hatte, muss man so drastisch einfach sagen, der aber gezeigt hat, wir haben beschränkte Möglichkeiten, wir versuchen damit gut umzugehen, wir versuchen das Maximum da rauszuholen. Das war dann irgendwas, vor allem in meiner Jugend, was mir dann immer mehr imponiert hat. Und trotzdem so dieses immer bescheiden bleiben.
So, jetzt sind wir schon ganz nah am Stadion.
Zusammen mit Alex machen wir uns auf den Weg zum neuen Stadion des SC Freiburg. Alex arbeitet hier mittlerweile seit einem Jahr als Stadionguide und gibt Führungen für Gäste. Für mich, die noch nie in einem Fußballstadion war, eine echte Premiere.
Hättest du gedacht, dass du so angefangen mit Fußballbildchen sammeln und so, dass du jetzt hier im Stadion stehst und die Gäste hier durchführst?
Wahrscheinlich nicht. Also Stadionguide, das ist auch ein Job, das hat sich auch spontan ergeben. Das ist aber auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass man manchmal in Sachen reinkommt, von denen man nie gedacht hätte, wie schnell man sich in die verliebt und wie schnell man sich auch am richtigen Ort fühlt. Also ich habe mir nach der ersten Tour, habe ich mir hier gedacht, da findet schon ein bisschen zusammen, was zusammengehört.
Deine und Leidenschaft mit den Leuten zu teilen, macht dir bestimmt auch Spaß.
Total, klar. Ich meine, ich glaube, alle, die eine Leidenschaft haben, wollen auch ein bisschen raus damit, wollen auch andere Leute da mit begeistern. Es ist, glaube ich, nichts schöner, als wenn man jemanden mit einer Leidenschaft sogar anstecken kann.
From a psychological standpoint, emotional contagion is a big deal,
Es kann ansteckend sein, mit anderen Individuen in einem bestimmten Setting zu sein, sogar in einem Klassenzimmer. Wenn Einzelne wirklich begeistert vom Unterricht sind, können sie andere mit dieser Begeisterung anstecken. Das wird vervielfacht, wenn wir über Fans sprechen, vor allem über Fußballfans in Europa.
Natürlich kann diese Emotion auch schnell kippen. So widmet sich insbesondere ein Teil der Fußballfanforschung der Gewaltbereitschaft mancher Fans.
Jetzt sind wir hier.
Ja, jetzt sind wir hier an dem Punkt, an dem die Spieler rauslaufen, wenn sie aufs Feld laufen. Aber hier an dem Punkt, wo wir gerade sind, sage ich immer ganz gerne, hier konzentriert sich so die gesamte Energie vom ganzen Bauwerk. Also man merkt es schon, finde ich, wenn man hier steht, so wie so jede Tribüne so ein bisschen einen Schatten auf dich wirft, wenn du hier stehst.
Das ist schon beeindruckend auch. Und das ist in einem leeren Zustand. Ne?
Ja.
Also das muss man sich ja dann auch mal vorstellen, wenn hier alles gefüllt ist.
Genau, da wird es hier in ein paar Tagen, in 3 Tagen wird es hier deutlich heftiger aussehen um die Zeit.
Und wo wirst du dann stehen?
Da vorne, Südtribüne, Block S.
Kurz nach unserem Treffen spielt der SC Freiburg gegen Bayern München und verliert. Das nötige Quäntchen Glück habe gefehlt, sagt Alex. So ist es im Sport. Er ist trotzdem stolz auf seinen Verein.
Es gibt den Begriff Trekkie. Und den benutze ich für mich selbst, wenn auch eigentlich ein bisschen augenzwinkernd.
Ich bin mit Nina zum Zoomen verabredet. Sie ist 35 und arbeitet in der Spieleindustrie. Und Nina ist Fan einer ganz bestimmten Serie.
Ich muss kurz ausholen und sagen, dass ich mit Star Trek mein Leben lang nie viel zu tun hatte. Ich dachte immer, das wäre schnurzlangweilig und hatte gar kein Interesse daran.
Ähnlich wie Alex kann sich auch Nina noch ganz genau erinnern, wie bei ihr alles angefangen hat.
Ich schaue seit vielen, vielen Jahren mit einem Freund regelmäßig Serien. Wir treffen uns einmal pro Woche. Und eines Tages kam der an und meinte, hey, warum schauen wir nicht mal Star Trek? Und ich mit meinen Vorurteilen dachte natürlich, ach, eigentlich lieber nicht. Aber komm, machen wir das mal. Wenn es uns nicht gefällt, können wir es abbrechen. Und zack, war ich drin.
Obwohl in Star Trek auch, wie Nina sagt, echt viel Käse drin ist, ist sie von der Serie fasziniert. Vor allem von den Konflikten zwischen den einzelnen Charakteren.
Und das wird dann fortgesetzt in meiner absoluten Star Trek-Lieblingsserie Deep Space Nine, die sich auszeichnet durch Graustufen, Nuancen, ungewöhnliche Konflikte, Charaktere, die auch über alle Staffeln hinweg wachsen. Und das war dann für mich der endgültige Wendepunkt, an dem ich dachte, okay, ich glaube, ich bin Fan.
Also dass so ein bisschen auch die Werte oder auch so diese Lebensphilosophien, die irgendwie die Serie verhandelt hat, die mit dir einfach korrespondiert haben oder mit denen du dich auch so identifizieren konntest.
Absolut, das zeichnet Star Trek maßgeblich aus und ganz viele Fans sagen auch, dass das für sie der entscheidende Punkt ist. Star Trek ist eine Art Utopie, es zeichnet eine Zukunft, in der die Menschheit viele Probleme überwunden hat, mit anderen Spezies kooperieren kann. Natürlich ist das immer noch Fiktion, klar. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir es tatsächlich vielleicht schaffen, in diese Richtung zu arbeiten, trotz aller Probleme, denen wir heute ausgeliefert sind.
Das hatten wir auch in den Interviews mit den erwachsenen Fans sozusagen da auch herausgefunden. Dieser Initiationspunkt, das war quasi der Ausgangspunkt. Also diese Konfrontation mit den Filmen, mit den Medien. Dann war natürlich damit verbunden die Frage, was löst das jetzt eigentlich aus? Was macht das dann? Und dann geht's los, dass Leute anfangen, sich in bestimmten Interessenbereichen dann auch zu entwickeln und dann auch mit ihrem Gegenstand sozusagen, also mit dem Fangegenstand letztendlich auch zu entwickeln.
Schon ab der ersten Serie, die wir schauten, dachte ich, ich muss Wikis wälzen, ich muss unbedingt Bücher dazu lesen, ich brauche mehr Informationen, weil ich diese Welt so interessant finde, dass ich möglichst viel darüber erfahren möchte. Ansonsten ergab sich auf jeden Fall auch noch, dass ich mit Leuten Austausch suchen konnte über Star Trek. Ich merke einfach, seit ich selbst Star Trek-Fan bin, wie viele andere Leute das auch sind und mit wie vielen Menschen man sich darüber austauschen und da persönliche Anknüpfungspunkte finden kann. Das ergibt sich immer wieder und finde ich total schön, wenn man einfach ein bisschen darüber sprechen kann, was Star Trek einem bedeutet.
Das ist eine hochkomplexe Beziehung, die da letztendlich stattfindet, die eben eine aktive Auseinandersetzung letztendlich auch erfordert und eben eine Form von Bedeutungsproduktion, die innerhalb dieser Interpretationsleistungen, die da ständig vollzogen werden, permanent immer wieder neu hervorgebracht wird und die dann eben auch mit anderen Fans, aber auch mit sich selbst, aber über die man sich natürlich dann auch über bestimmte Praktiken wechselseitig vergewissert.
Fanpraktiken sind so vielseitig wie die Fangegenstände selbst. Manche schreiben Fanfiction und spinnen so die Geschichten ihrer Idole weiter. Andere schneidern Kostüme, sogenannte Cosplays, oder sprechen in einem eigenen Podcast über ihre Leidenschaft. Fansein bietet die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben und sei so auch eine Form des Spiels, schreibt die Psychologin und Fanforscherin Lynn Zubernis in ihrem Buch Fan Culture. Leben Fans ihre verspielte und kreative Seite durch verschiedene Praktiken aus, stärke das nicht nur die Identifikation mit dem Fangegenstand, sondern habe auch einen positiven Effekt auf das psychische Wohlbefinden. Nina zeichnet eigentlich schon ihr Leben lang. Doch seit längerer Zeit fehlt ihr der kreative Impuls, sagt sie.
Das Einzige, was mir seit längerer Zeit Spaß macht, ist, Tattoos zu entwerfen. Und daraus ging das ursprünglich hervor. Der Gedanke, ich habe Lust, mal wieder ein Tattoo-Motiv zu gestalten. Hey, warum kein Star Trek-Motiv? Gar nicht direkt mit der Absicht, mir das auf jeden Fall tätowieren zu lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Aber es macht mir einfach Freude, an dem Motiv zu arbeiten. Es ist immer noch Work in Progress. Ich setze mich einfach ab und zu davor.
Kannst du erklären, was man in dem Motiv sieht?
Das Motiv zeigt zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere aus Star Trek. Das sind einmal Kira Nerys und Jadzia Dax. Zwei weibliche Figuren, die mich wahrscheinlich maßgeblich beeinflusst hätten, hätte ich die Serie schon als Jugendliche gesehen. Und die aber auch heute noch total spannende Rollenvorbilder sind. Beide sehr komplexe Charaktere mit unheimlicher Tiefe, die auch sich im Laufe der Serie wahnsinnig weit entwickeln, zu denen ich eine tatsächlich enge emotionale Bindung aufgebaut habe.
Medien berieseln uns ja nicht nur, sondern Medien verlangen nach aktiver Auseinandersetzung und eben nach Bedeutungsproduktion.
Vor allem zu Charakteren aus Filmen und Serien bauen wir über die Zeit leicht sogenannte parasoziale Beziehungen auf, indem wir immer wieder mit ihnen, medial vermittelt, interagieren. Diese Interaktion ist zwar nicht real, aber fühlt sich häufig so an. Und daraus entstehen Beziehungen, die zwar nicht so innig sind wie die zu guten FreundInnen, aber gerade im Falle von Fans durchaus mit tiefen Emotionen verbunden sein können. Welchen Einfluss diese parasozialen Beziehungen auf Serienfans haben können, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2006 zum sogenannten Parasocial Breakup oder parasozialen Schlussmachen. Nach der Ausstrahlung der letzten Episode der Sitcom Friends befragten Forschende eine Reihe von Studierenden und zeigten, dass viele unter einer Art Trennungsschmerz in Bezug auf ihren Lieblingscharakter der Serie litten. Doch die parasoziale Beziehung zu einem Fanobjekt kann uns auch emotional stärken. Etwa indem wir uns an Serienheldinnen ein Beispiel nehmen oder indem wir in unsere Fanwelt abtauchen und uns das vertraute Trost spendet.
Manchmal, wenn ich einen echten Tiefpunkt erlebe, wenn es mir nicht gut geht oder ich das Gefühl habe, boah, es ist wieder alles zu viel, dann denke ich tatsächlich an diese eine Figur, an Kieran Reese, was sie alles geschafft hat zu überwinden. Und ich weiß, es ist eine fiktive Figur, aber irgendwie gibt mir das dann Kraft zu wissen, man kann unheimlich viel durchstehen und daran wachsen.
Ich erinnere mich nur an einen Fan, bei dem das eine ganz wichtige Rolle bekommen hat, als seine Mutter gestorben ist. Dann war dieser Gegenstand, also Star Wars, war dann etwas, darauf konnte er sich zurückbeziehen, auch in seiner ganzen Traurigkeit und Trauer, die er erlebt hat. Und das waren dann Momente, sowohl indem er die Filme sich angeschaut hat, aber auch indem er sich mit anderen Fans ausgetauscht hat und getroffen hat, indem er so ein bisschen von dieser Traurigkeit, die er eigentlich hatte, so ein bisschen Abstand gewinnen konnte.
Fansein tut uns gut. Meistens. Manchmal kann die Identifikation mit dem Fangegenstand auch zu stark sein.
I know people who are such fans that every time their team is playing.
Ich kenne Fans, deren Blutdruck steigt, wenn ihr Team spielt und die wortwörtlich ihr Herzrasen bekommen. Auf lange Zeit gesehen ist das ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, die Message hier ist, es gibt viele wundervolle Vorteile vom Fansein, aber wir müssen uns auch selbst immer wieder fragen können, Moment mal, begrenzt es mein Leben oder meine anderen Beziehungen? Und wenn die Antwort zu einer dieser Fragen ja lautet, sollte man etwas verändern. Also hört nicht auf damit, Fan zu sein, aber verändert, wie ihr es seid.
Aber nur in seltenen Fällen werden aus Fans Fanatiker, die alle anderen Lebensbereiche ihrem Fangegenstand unterordnen. Eine Studie der FU Berlin hat zwischen 2004 und 2007 über 6000 Fans unterschiedlicher Fandoms befragt, unter anderem zur Intensität ihrer Fanbeziehung. Wenn sie zwischen ihrem Fangegenstand und ihren Freundinnen und Freunden wählen müssten, würde sich ein Zehntel der Befragten für den Fangegenstand entscheiden. Zwischen 5% und 10% der Fans sagen, dass der Fangegenstand ihren Alltag bestimmt. Doch selbst wenn Fansein nicht den Alltag bestimmt. Fans geben gerne Zeit und Geld für ihren Fangegenstand aus. Zu jedem Buch eine Serie, zu jeder Serie ein Videospiel und umgekehrt. Ganze Marketingzweige richten sich ausschließlich an Fans. Fandoms sind jedoch nicht nur wirtschaftlich beeinflussbar, sondern können auch aktiv Einfluss nehmen. Nachdem die Mitglieder der koreanischen K-Pop-Band BTS insgesamt $1 Million an Organisationen der Black Lives Matter-Bewegung spendeten, trendete unter BTS-Fans auf Twitter kurz darauf der Hashtag #MatchAMillion. Es dauerte keine 24 Stunden, bis die Fans ebenfalls $1 Million gespendet hatten.
Was ist denn für dich so das Schönste am Fansein?
Ja, dass man weiß, dass man sich auf was verlassen kann. Dass in einer bestimmten Zeit immer Spiele sind, dass man immer weiß, ich kann da hingehen, ich kann da Leute treffen. Ich kann auch einfach mal vergessen, wenn es mir wegen irgendwas nicht so gut geht, diese 90 Minuten, in denen du wirklich all deine emotionale Energie eigentlich ja einer solchen Banalität widmest. Das ist auch manchmal einfach ein Luxus, der sein muss. It's getting late. Making my way over to my favorite place.
I gotta get my body moving, shake the stress away. Warum werden wir zum Fan? Zwischen Identität, Fanatismus und Zugehörigkeit. Das war ein Feature von Johanne Burkhardt. Es sprachen die Autorin und Maximilian Held. Am Ton war Ralf Perz, die Regie hatte Friederike Wigger, die Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.